Deutschlands. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schwarz oder Rot, es gibt 2 Situationen, in denen weiß jeder, was gemeint ist. Entweder am Roulette-Tisch oder bei der Wahl, logischerweise. In der Politik sind bestimmte Farben untrennbar mit den politischen Parteien verbunden. Aber warum hat sich jetzt die SPD für Rot entschieden und die CDU für Schwarz? Oder wurde das von irgendwelchen Farbberatern festgelegt? Wir fragen Politikwissenschaftler und Soziologe Bernd Schüler. Guten Morgen, Herr Schüler.
Hallo, Herr Schüler.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schüler, wie entscheidet sich denn jetzt eine Partei für eine bestimmte Farbe?
Das hat sehr unterschiedliche Quellen. Sie haben schon das Rot angesprochen. Dazu kann man sagen, dass Rot eine der ältesten Geschichten hat auf den politischen Bühnen. Das begann im Mittelalter damit, dass Rot ausschließlich den herrschenden Klassen reserviert war. Mit der Französischen Revolution änderte sich das. Die Jakobiner nutzten die rote Mütze erstmals als ein Symbol für die Entrechteten und für die sozial Schwachen. Das zog sich dann durch das 19. Jahrhundert. Da tauchte dann die rote Fahne auf. Ja, und so wurde dann Rot einfach zu einem Symbol für die Arbeiterklasse und für soziale Gerechtigkeit. Und von da an war es dann nur noch ein kleiner Schritt, dass dann natürlich auch die SPD die Farbe Rot wählte.
Okay, das heißt quasi, das Volk hat den Herrschenden das Rot weggenommen und die Farbe für sich besetzt. Ganz klar. Wie ist es denn mit Schwarz zum Beispiel bei der CDU?
Ich erlaube mir da auch ein bisschen in die Geschichte zu schauen, weil man da findet, wie unterschiedlich eben politisch Farben wie jetzt das Schwarze besetzt sein können. Man stelle sich nur vor, Schwarz wurde am spanischen Hof eben verwendet. Dann war es zu Beginn der Neuzeit auch eine bevorzugte Kleiderfarbe des europäischen Adels. Wenig später hat auch der eben Anarchismus mit Schwarz sein zentrales Symbol gefunden.
Das passt ja wunderbar zur CDU.
Das passt wunderbar, genau. Dann gab es die Schwarzhemden. Das waren Mitglieder faschistischer Bewegungen eben also in Italien. Vielleicht dazu ein ganz interessanter Hintergrund. Schwarzhemden wurde von diesen faschistischen Bewegungen nicht zuletzt deshalb auch ausgewählt, weil man davon ausging, jeder hat ein schwarzes Hemd im Schrank. Ja. Und kann das quasi einfach anziehen und dann mitmarschieren auf der Straße.
Gut, bei Weißhemden wäre die Chance wahrscheinlich noch größer gewesen. Aber jetzt mal ehrlich, Herr Schüler, das heißt, die CDU ist jetzt irgendwo zwischen Anarchie und Faschismus, oder?
Nee, hat damit noch gar nichts zu tun. CDU-Mitglieder, die Schwarzen nennt, das hängt einfach damit zusammen, dass der eben Konservatismus seine Wurzeln im klerikalen und im christlichen Milieu hat. Und da nun mal Priester und ihre Talare schwarz waren, wurden dann eben CDU-Mitglieder als die Schwarzen gerufen.
Aha, jetzt gibt's aber doch manchmal...
Das ist quasi eine Zuschreibung von außen,
ja, okay,
gewesen. Nicht selbst gewählt, sondern von außen.
Jetzt gibt's doch manchmal, gerade in den letzten Jahren, immer einen Versuch, diese Farben auch mal ein bisschen zu ändern und zu modernisieren. Also die CDU hat sich, glaube ich, selbst orange gewählt und die SPD so ein Umbra, hat aber nicht wirklich funktioniert. Wenn man rot und schwarz sagt, weiß immer noch jeder, wer gemeint ist. Warum klappt sowas nicht?
Bei diesen Farben, die Sie erwähnen, das sind quasi eher nur Beifarben. Dabei ist ziemlich spannend, dass man sich dabei so ein bisschen auch im sonstigen Werbebranche eben umgeschaut hat. Orange wurde Anfang des Jahrtausends zur neuen Lieblingsfarbe von Werbeagenturen. Beispielsweise das eben ZDF hat damit ja schon eben eröffnet und hat es zu ihrer neuen Logofarbe erkoren. Und dann ist die CDU nachgefolgt.
Okay.
Man kann dabei auch noch ein bisschen sehen, wie heikel das wird, wenn gestandene Politiker sich als Farbpsychologen versuchen. Ich erinnere an CDU-Generalsekretär Volker Kauder, der bei der Vorstellung der Kampagne erstmals mit Orange im Jahr 2005 gesagt hat, Orange steht für wörtlich Perspektive, Aufbruch, Zuversicht.
So, Herr Schüler, jetzt ist es ja so, die guten Farben sind alle weg, es kommen immer neue Parteien. Wird es jetzt schwer für die? Sind es echte Vorteile für die etablierten Parteien oder werden wir bald karierte Flaggen sehen?
Man kann jetzt zumindest mal an den Piraten sehen, dass die sich auch einfach an dem Orange angehängt haben.
Na, der CDU sozusagen.
Der CDU, man höre und staune, CDU.
Irgendwo zwischen Piraten Anarchie und Faschismus.
Sitzen plötzlich in einem Boot, wieder ein Griff in die Geschichte. Anfang der 70er Jahre hat die FDP, die vorher auch mit Orange und Orange-Rot sich versucht hat in der Bundesrepublik, hat Anfang der 70er Jahre dann eine Werbeagentur empfohlen, nehmt Gelb-Blau. Es hatte überhaupt keinen eben politischen Hintergrund, diese Farbenwahl. Gelb war sonst immer in der europäischen Geschichte die Farbe der Geächteten. Juden wurden gelbe Sterne angeheftet. Unehelichen Müttern wurden gelbe Kleider verpasst. Und dann kam also diese Werbeagentur und sagte, Blau-Gelb ist unsere Farbe. Und es gab keinen Grund dafür, aber es ist so geblieben und es ist richtiggehend eben also identitätsstiftend geworden, wie ja auch der gelbe Polunder von Hans-Dietrich Genscher dann zeigte, unserem langjährigen Außenminister.
Zumindest eins hat diese Werbemaßnahme für die FDP erreicht, nämlich dass der Genscher immer genau wusste, welchen Polunder er kaufen muss. Möglicherweise wird demnächst ja auch die eine oder andere Farbe im Parteienkarussell wieder frei. Wir sprachen jedenfalls über die Farben der politischen Parteien und ihre Bedeutung mit dem Politikwissenschaftler und Soziologen Bernd Schüler. Dankeschön.
Danke, Herr Schüler. Machen Sie es gut. Tschüss.
2-1.
So ausgeklärt. Wir haben sie gerade schon mal erwähnt. Es gibt eine Farbdiät. Tatsächlich. Wohlfühlen und gesund leben, indem man sein Essen irgendwie farblich sortiert. Da heute Anti-Diät-Tag ist, wollen wir wissen, wie sowas funktioniert und vor allem ob. Und am Telefon ist jetzt Professor Susanne Klaus vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Schönen guten Morgen, Frau Klaus.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Klaus, ich habe heute bis jetzt beige getrunken und gegessen, nämlich ein Croissant und einen Kaffee. Was bedeutet denn das jetzt? Nämlich zu oder ab? Und wenn ja, wo?
Ja, also ich glaube, nach dieser Farbdiät ist beige ganz schlecht. Also man sollte lieber so knallige Farben, rot, blau, grün, gelb, die
blau.
Primärfarben.
Wird man nicht satt von.
Blau, ja, ich weiß es auch nicht genau.
So, jetzt hat ja jede Diät so eine Art Philosophie. Welche Idee steckt denn hinter dieser Farbdiät? Sind das nur Ästheten?
Also ich glaube, die Idee dahinter ist, wahrscheinlich ein Buch zu verkaufen, weil nach der Recherche im Internet, die ich gemacht habe, gibt es verschiedene Farbtypen. Und wenn Sie ein roter Typ sind, sollten Sie mehr Rotes essen. Wenn Sie ein gelber Typ sind, mehr gelbe Lebensmittel. Und um rauszukriegen, welcher Typ Sie sind, müssen Sie natürlich dieses Buch kaufen und da reinschauen.
Haben Sie mal geguckt, welcher Typ Sie wären?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Ach Mann.
Sie hätte das Buch kaufen müssen.
Ja genau, gut, ja. Man kann das Buch ja auch lesen bei so einer großen Kette oder so. Das heißt, ja, Sie gehen nicht unbedingt davon aus, dass Ihnen da ein großes Diätwunder verborgen bleibt, wenn Sie das Buch nicht lesen?
Nee, ich glaube nicht. Also mit diesen Sachen. Das ist natürlich, geht irgendwo in die Esoterik rein, denke ich, diese Geschichte. Entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Obwohl man natürlich bei den Farben sagen muss, es gibt so Empfehlungen, man soll, wenn man Obst und Gemüse isst, möglichst bunt essen. Also mal was Rotes, was Grünes, was Gelbes, Blau, ja klar, Beeren. Und dann hat man eigentlich die Chance oder ja die Garantie, dass man relativ vielfältig ist und verschiedene Inhaltsstoffe zu sich nimmt.
Das geht dann aber doch auch ein bisschen mehr in die Richtung Esoterik, oder? Ob ich jetzt wirklich die blaue Heidelbeere noch dazu esse oder nicht, spielt doch in der Regel keine Rolle, wenn ich
Nein,
viel Gemüse esse.
In der Regel
esse.
Spielt es keine Rolle, aber man kann, also diese Inhaltsstoffe, die Farbstoffe, die in Pflanzen sind, die sind ja zum Teil auch Stoffe, die für den menschlichen Organismus wichtig sind. Also zum Beispiel Carotinoide in der Karotte, die Orange machen, das sind Vorstufen für Vitamin A, für Retinoide. Und da ist natürlich wichtig, das irgendwo mit der Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn man halt verschieden buntes isst, heißt das schon mal, dass man relativ viel Obst und Gemüse isst, was ja auch immer gesund ist. Und dass man halt ja ein breites Spektrum isst, was auch immer nicht verkehrt ist, verschiedene Sachen zu essen.
So, Frau Klaus, kommen wir nochmal zurück auf diese Farbdiät. Die hat sich offenbar irgendjemand irgendwann, warum auch immer, mal ausgedacht. Irgendjemand anders versucht dann damit Geld zu verdienen, indem man ein Buch verkauft, um sich in Farbtypen einzuteilen. Jetzt muss es aber doch jede Menge Leute geben, die diesen Quatsch glauben und kaufen, weil sonst wäre das doch schon längst wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden, oder?
Ja, wahrscheinlich. Man, bei diesen Diäten ist ja immer so die Sache, die Leute suchen ja irgendwas, die wollen ja in der Regel abnehmen. Man macht ja eine Diät, um abzunehmen. Ja. Und so die normalen Ratschläge, die man dann von Ernährungswissenschaftlern bekommt, dass man ein bisschen mehr auf seine Ernährung achten soll und vielleicht Fett reduzieren und vielleicht auch ein bisschen mehr Sport machen, das ist ja alles relativ bekannt und relativ langweilig. Und damit kann man ja nicht jetzt was.
Ja, vor allem ist es auch anstrengend.
Ja, Sport machen, genau. Ohr.
Ja. Und natürlich hat dann jeder vielleicht so im Kopf, ich versuche irgendwie eine super Diät, die mir verspricht, ich nehme super ab. Und ich muss dafür nicht leiden.
Ja.
Und kann essen, was ich will, wenn ich mich nach diesen Regeln halte. Und diese Diäten sind ja immer sehr ähnlich. Es gibt bestimmte Regeln, die teilweise abstrus sind. Und wenn man sich an diese Regeln hält, nimmt man natürlich auch ab, weil es einfach ja letztendlich darauf rausläuft, dass man weniger isst, als man normalerweise essen würde.
Das heißt also, wenn man erstmal grundsätzlich sowieso schon weniger isst, dann braucht man auch nicht irgendwie das Ganze farblich sortieren, ja?
Nein, braucht man natürlich nicht.
Aber ist es vielleicht eine clevere Hilfe? Also ich meine, wäre es vielleicht, sagen wir mal, um wirklich auch ganz einfachen Gemütern, die jetzt keine Lust haben, irgendwelche Weight Watchers-Punkte zusammenzurechnen, wäre es dann nicht gut zu sagen, ich esse eine Woche rot, eine Woche grün, eine Woche weiß und so, wenn die dann abgenommen haben nach 4 Wochen, dann ist doch alles chic, oder?
Ja, könnte man machen. Es ist natürlich, führt das dazu, dass man sich sehr unausgewogen ernährt. Also was ist jetzt zum Beispiel rot? Rot, klar, kann man Tomaten essen, man kann aber auch rotes Fleisch essen. Wenn ich eine Woche lang nur rotes Fleisch esse, also rotes
und
Fleisch
Tomaten.
Ist ja auch nicht so gesund. Ja, Tomaten mit Fleisch, ja. Es ist natürlich relativ einseitig dann alles, was nicht schlimm ist, wenn man das mal eine Woche macht, aber man sollte natürlich versuchen, irgendwie, also wenn man wirklich ernsthaft abnehmen will und dann auch das Gewicht halten will, muss man natürlich versuchen, eine Ernährungsform zu finden, langfristig, die ausgewogen ist und mit der man ganz gut zurechtkommt. Und diese merkwürdigen, sehr extremen Diäten, das kann man natürlich immer nur mal eine Woche oder 2 Wochen oder vielleicht mal 4 Wochen durchhalten, aber nicht langfristig.
Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bis dahin unbekanntes Geheimrezept, um dauerhaft und zuverlässig Gewicht zu verlieren. Sport und gesündere Ernährung und nicht ganz so viel überfressen. Verraten hat uns das Professor Susanne Klaus vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Wir sprachen mit ihr über diese richtige Diät und über interessante Diäten, wie zum Beispiel die Farbdiät. Dankeschön.
Frau Klaus, vielen Dank.
Bitte schön.
Tschüss.
2 auf 1.
Gerade haben wir den Bitte wählt uns nicht, es ist nicht ernst gemeint Spot der Partei aus Nordrhein-Westfalen gehört. Gerade eben haben wir den Vorsitzenden angerufen, Dr. Marc Benecke. Er hat uns mit einem politisch korrekten und freundlichen Yo Motherfucker begrüßt. Und jetzt begrüßen wir ihn nochmal, so dass Sie ihn auch hören können. Guten Morgen, Landesvorsitzender NRW, die Partei, Dr. Marc Benecke.
Hallo Herr Benecke.
Liebe zukünftigen Wählerinnen und Wähler, auch in Berlin-Brandenburg.
Ja, wir wollen jetzt am Anfang mal kurz und knapp 3 politische Forderungen der NRW-Partei mit dir durchgehen. Also kurz und knapp war das Stichwort, also auch bitte knappe Antworten, wie man das manchmal so bei Anne Will erleben muss. Bist du bereit dafür?
Absolut. Das war auch knapp, oder?
Ja, das war super.
Hier kommt die erste Frage, das erste Wahlversprechen. Warum wollt ihr Düsseldorf einmauern?
Die Kölner und die Düsseldorfer hassen sich, da ich als Kölner eben Ministerpräsident werde und dann das mache, wozu ich Lust habe, wird Düsseldorf eingemauert in der guten alten Tradition, dass es in Deutschland ja früher eine große, lange Mauer gab. Die ganzen Steine sind jetzt übrig und die können wir dann direkt recyceln und unsere verhassten Nachbarn direkt mal vom Erdboden verschwinden lassen.
Das schützt dann wenigstens den Rest des Landes vor Altbier. Auf einem eurer Plakate heißt es, Möpse gehen immer. Wie setzt ihr euch jetzt konkret für die Hunde in Nordrhein-Westfalen ein?
Das machen wir, indem wir die streicheln, die füttern und einfach alles das tun, was sie wollen. Das machen wir genauso mit unseren menschlichen Wählerinnen und Wählern. Die sagen uns, was sie gerne wollen. Wir versprechen das. Und was wir dann hinterher nach der Wahl machen, ist ja dann ein ganz anderes Thema.
Kleiner Bigotterietest. Wie viele Möpse hast du zu Hause?
Ich selber habe gar keine Möpse zu Hause, aber eine unserer bezaubernden Ortskandidatinnen, die schöne Stadt Krefeld, die jetzt keiner kennt aus Berlin-Brandenburg, aber in dieser Stadt hat sie also direkt ein Direktmandat erworben sozusagen und kann also direkt gewählt werden. Im Wahlkreis muss also gar nicht über die Landesliste einziehen und sie hat insgesamt 4 Möpse, 2, die am Körper festgewachsen sind und 2 Hunde, die sie dann davor halten kann.
Sehr schön. Ihr behauptet, das bisschen Haushalt macht sich von allein. Wer hat denn bei euch eigentlich Erfahrung in Haushaltsdingen in die Partei?
Ja, am meisten habe ich, das muss man vielleicht erklären, der Landtag in Nordrhein-Westfalen wurde aufgelöst, weil der Haushalt nicht durchgekommen ist. Der wurde also durch ein politisches Ränkespiel, wurde der ganze Landtag zum Explodieren gebracht. Und da ich zu Hause ja sowieso immer selber koche, weil es ja sonst kein anderer macht, habe ich gedacht, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem. Habe ein Foto, wie ich gerade Kartoffelbrei anrühre, gemacht, kann man im Internet auch sehen. Und schon sieht so aus, als hätten wir eben auch in diesem Bereich hohe Kompetenz.
Sehr schön. Jetzt haben wir über die konkreten Inhalte viel erfahren. Jetzt können wir ein bisschen auf Hintergrundinformationen umschalten. Marc, die Partei war ja lange, würde ich mal sagen, in der deutschen Parteienlandschaft eine dringend benötigte Spaßpartei, weil alles so ernst war und oldschool und verkrustet. Jetzt gibt's ja momentan eine Spaßpartei, die erstaunlicherweise sogar von vielen Menschen gewählt wird und die auch diesen Namen Spaßpartei gar nicht gerne hört, nämlich die Piraten. Braucht man euch denn dann überhaupt noch?
Also die einzige Spaßpartei ist natürlich die FDP, schon immer gewesen, nicht wahr? Also über die einzigen, über die man lachen kann, auch wenn die gar nicht wollen, dass man über sie lacht. Die Piraten an sich sind füllen sicher eine ganz andere Lücke, nämlich die, dass sozusagen aus der Kultur heraus immer das entsteht, was gerade fehlt. Also meinetwegen, wie jetzt die konservativen Parteien entstanden sind als Gegenreaktion darauf, dass man es nicht mehr mit so Nazi-Methoden durchführen kann, aber trotzdem was Bürgerliches braucht. Und die Sozialdemokraten, als natürlich immer mehr Industrialisierung es gab und man dann gesagt hat, ja, aber die Arbeiter müssen sich auch mal drum kümmern. Und die Piraten sind sicher diejenigen, die jetzt einfach eine kulturelle Ausformung dieses ganzen, der ganzen Computerisierung ist und Durchdringung der Gesellschaft, die ja bei sehr vielen Leuten überhaupt noch gar nicht angekommen ist und bei den anderen aber dann auch für Missbrauch erzeugt. Also Piraten sind sicher die am wenigsten spaßige Partei von allen.
So, was würde denn jetzt passieren, Marc, wenn ihr durch ein Wunder in den Landtag von NRW einzieht? Wirst du dich dann mit ganzer Kraft wirklich der Politik widmen oder legst du dein Mandat dann ganz schnell nieder?
Nein, wir sind ja schon öfter im Landtag gewesen, zum Beispiel zu den Wahlsitzungen, wo wir immer in unseren grauen Polyesteranzügen für 30 Euro auftreten. Da werden wir auch immer direkt überall durchgelassen. Das ist also eine ganz tolle Sache. Das Dumme ist, man muss dann hinterher immer seinen Kaffee bezahlen. Also erst kommen die da rum und bringen einem Wasser und Tee und Kaffee und hinterher, kurz vor Ende der Sitzung, kommt dann immer einer und kassiert ab. Also das ist natürlich schon mal sehr fragwürdig, das werde ich abschaffen. Darum werde ich mich auf jeden Fall im Landtag kümmern. Mhm. Neulich war ich auch sogar bei der Bundestagsberatung mal, da habe ich mich auch schon mal noch eingestimmt, da ging es um Tätowierpigmente und um Brustimplantate, die ausgetauscht werden und wer das bezahlen soll. Auch da habe ich mich also schon ganz wacker geschlagen. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall so viele Sitzungen wie möglich mitnehmen, wenn ich es wirklich schaffe, in den Nordrhein-Westfälischen Landtag einzuziehen. Das ganze Land ist ja auch vollkommen korrupt und da gibt es sicher auch sehr, sehr viel zu lachen, wenn man dann vielleicht die ein oder andere lustige Anmerkung auch noch mit Rederecht dazu einwerfen darf.
Ja, also abschließend noch ein Tipp von uns, die wir ja alte Hasen in der Politik sind. Wenn man wirklich viel umsonst bekommen möchte, dann muss man in Niedersachsen kandidieren, nicht in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch berühmte Vorbilder. Es hieß Farbe bekennen für den Landesvorsitzenden der Partei in Nordrhein-Westfalen, Dr. Marc Benecke. Wir sind natürlich politisch enthaltsam und wir dürfen deswegen kein Glück wünschen, aber solltest du Ministerpräsident werden, das erste Interview gehört uns.
Ja, das ist natürlich selbstverständlich fest versprochen, denn wie gesagt, der Bürgerwille zählt und ihr seid ja auch potenzielle künftige Wähler, wenn es dann bald heißt, Benecke vor...
Präsident. Vielen Dank, Marc.
Danke.
Ciao. Ja, hier der passende Song von den Smiths, Big Mouth Strikes Again, unser weißer Obama.
2-1.
Wir haben gerade mal so eine nicht repräsentative Umfrage bezüglich Tattoos gestartet hier in unserem kleinen Team. Dabei ist rausgekommen, Sven und ich haben jeweils genau kein Tattoo. Unsere Praktikantin hat wohl welche, man kann sie aber nicht sehen und unser Redakteur Dave ist natürlich von oben bis unten tätowiert. Ich glaube, dass auf der Stirn mit der dicken Frau mit dem Bart irgendwie, wo Tante Erika daneben steht, irgendwie das ist wahrscheinlich noch das Auffälligste.
Ich finde die Spinnennetze auf den Augenlidern toll.
Die finde ich auch nicht schlecht, ja. Tattoos werden immer beliebter bei den, wie heißt es so schön, 14- bis 34-Jährigen, das ist die werberelevante Zielgruppe. Aber sollte man sich tatsächlich immer bedenkenlos Farbe unter die Haut spritzen lassen? Immerhin bleibt die da oder anderswo im Körper in der Regel bis zum Lebensende. Über mögliche Gefahren der Tattoo-Farben sprechen wir jetzt mit dem auch vollständig tätowierten Arzt und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Guten Morgen, Heyer.
Hallo, Heyer.
Vollständig, guten Morgen nach Berlin.
Es war ein toller Schachzug, Sie in Hautfarben zu tätowieren. Also man sieht es wirklich kaum.
Sehr unauffällig.
Spaß beiseite, Heyer.
Das geht auch wieder weg. Wenn ich in die Sonne gehe, dann wird das alles ganz anders.
Großartig. Also Farbe, die ich mir ein Leben lang unter die Haut steche, sowas ist doch bei uns in Deutschland, wo es für alles Richtlinien, Normen und Gesetzesvorlagen gibt, garantiert umfassend untersucht, oder?
Witzig, ne? Würde man erwarten. Ja. Und genau das ist überhaupt nicht der Fall. Nee, daran ist, wir wissen sehr wenig über die Wirkung. Wir wissen fast gar nichts über die Langzeitwirkung. Wir wissen, dass das Tätowieren selber natürlich riskant sein kann. Aber Verordnung gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt
Moment mal ganz kurz. Natürlich riskant sein kann. Das müssen Sie aber jetzt an der Stelle kurz erklären.
Das Tätowieren selber?
Ja, warum das natürlich riskant sein kann. Ich habe gedacht, das ist natürlich harmlos, tut aber weh.
Moment, also wenn Sie zu mir in die Praxis kommen und ich nehme Ihnen Blut ab, was ja kein sehr invasiver Vorgang ist, dann gehen Sie natürlich davon aus, dass das Einmalspritzen und Einmalkanülen sind. Also das würde Ihr Vertrauen durchaus steigern. Wenn ich mit einer alten Glasspritze ankomme und die dann noch irgendwie siffig aussieht, würden Sie wahrscheinlich den Arm nicht mehr ganz bedenkenfrei hinhalten.
Stimmt.
Und das ist natürlich auch das Risiko im Tattoo-Studio. Ich meine, immerhin injizieren Sie etwas in die Haut, und zwar nicht in die oberste Hautschicht, das wäre nicht so schlimm, sondern in eine, die zweitoberste sozusagen. Und ich meine, wenn die Nadel da unsauber ist, dann injizieren Sie möglicherweise das mit, was Ihr Vorgänger ebenfalls unter der Haut hatte. Also natürlich können Sie HIV kriegen, wenn Sie ganz viel Pech haben. Natürlich können Sie Hepatitis kriegen, wenn Sie ganz viel Pech haben. Also das Zeug sollte schon sterilisiert sein.
Okay, das heißt also, da das nicht aus einer Einwegverpackung kommt, kann man das wahrscheinlich nicht immer gleich so gut sehen, aber man muss halt einfach gucken, in welchem Tattoo-Studio lässt man sich überhaupt tätowieren.
Ja, und ehrlich gesagt, also ich bin nicht, ich bin ja auch nicht die werberelevante Zielgruppe, wie Sie eben so charmant und charmant mich dieses Ausgegrenztsein gefühlt fürchterlich.
Tut mir leid.
Ja, danke schön.
Aber nicht doll.
Genau, und ich meine, ich fahre ja immer nur an so, ich komme ja immer nur an so Tattoo-Studios vorbei, die sehen aber alle so, also von außen sehen ein bisschen komisch aus. Also ich hätte da Bedenken, aber ich muss zugeben, wohlgemerkt, reines Vorurteil, ich war noch nie drin.
Gut, kommen wir mal zurück zu den Farben. Es wird also überhaupt keine Richtlinien irgendwie, wie die Farben zusammengesetzt sein müssen in Deutschland zum Beispiel.
Na, ganz stimmt es nicht. Es gibt eine, also die haben offensichtlich dasselbe Problem wie wir in der Medizin mit Medikamenten. Es gibt eine Negativliste, also es gibt eine, natürlich leben wir in Deutschland, natürlich gibt es eine Tätowiermittelverordnung. Das ist aber erstmal ganz positiv, finde ich. Aber sie ist zu lasch, zu schwach, zu lückenhaft. Und das ist eine Negativliste. Ich habe mir die gestern Abend mal angeguckt. Also da stehen Stoffe drin, die sie nicht verwenden dürfen. So weit, so gut. Schöner wäre natürlich eine übersichtliche kleine Liste mit Stoffen, die sie verwenden dürfen.
Ja.
Und gut, und das Schlimme ist die Tatsache, dass offensichtlich die Stoffe, die verwendet werden, die sind nicht für den Zweck hergestellt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil wenn Sie ein Medikament einnehmen, ist das hergestellt gegen hohen Blutdruck zum Einnehmen. Und in diesem Fall sind es einfach Stoffe, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Und ich war schon ein bisschen irritiert, als ich gehört habe, dass die Pigmente, die zum Beispiel als schwarz, die brauchen ja erst sozusagen eine Form, eine Vorzeichnung, die dann hinterher mit bunter Farbe ausgefüllt wird, auch beim Tätowieren. Und die Färbemittel, die für schwarz zuständig sind, die kommen aus der Autoreifenindustrie. Die werden für Autoreifen verwendet oder die bunten für Autolacke. Das fand ich dann schon ein bisschen erstaunlich.
Gut, wobei Autoreifen und Autolacke, damit haben wir ja auch täglich zu tun. Das muss ja alles gesund sein.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Für uns sind Autoreifen sehr viel wichtiger als alles, was an unsere Haut kommt. Also das schon.
Herr Haier, was mich unheimlich fasziniert ist, wenn die Farben blasser werden unter der Haut, wo gehen die denn dann eigentlich hin?
Ja, wenn man das alles so wüsste. Also es gab einen sehr schönen Versuch. Da hat man Mäusen, also einfach Tattoos verpasst. Und dann hat man schlicht und einfach festgestellt, dass nach 6 Wochen 30% der Pigmente weg waren. Das heißt also, die Dinger verblassen.
Ja.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo geht das Zeug hin? Und es geht genau dahin, wo man erwarten würde. Müll wird im Körper ja auch in die Lymphknoten abtransportiert und tatsächlich finden sie bei Leuten, die Tattoos haben, diese Pigmente in den Lymphknoten. Aber wahrscheinlich nicht nur da, sondern auch an vielen anderen Stellen des Körpers. Das heißt also, Sie können sich nicht damit rausreden, dass Sie sagen, ja okay, das ist in der Haut, das ist weit weg vom Zentrum oder da passiert nichts. Passiert schon. Was wirklich passiert, wissen wir aber nicht genau, weil es einfach ganz wenig Untersuchungen über diese Farben letztlich gibt. Es gibt aber eine Untersuchung, die wurde jetzt gerade in der FAZ zitiert, von einer Wissenschaftlerin, die hat 26 Farben untersucht und die bekam bei einigen, nicht bei allen, wohlgemerkt, aber bei einigen bekam sie Ergebnisse, dass also wirklich möglich potenziell krebserregende Stoffe in unnötig hoher Menge da drin sind. Unnötig, weil sie brauchen diese Stoffe wohl grundsätzlich schon, damit diese Pigmente einfach stabil sind, wie auch immer. Aber die waren in viel zu hoher Konzentration. Und die Frage ist halt, wie löse ich das als Betroffener? Ich meine, in ein Tattoo-Studio zu gehen und zu fragen, Sie handeln doch gemäß der Tätowiermittelverordnung, ist total unsexy. Aber wenn derjenige...
Ich will den Totenkopf, aber mit Verordnung auf jeden Fall.
Ja, ich denke, das ist doch eigentlich eine Marktlücke, wo man sagen kann, wenn jemand in einem Tattoo-Studio sagt, ich bin jetzt wirklich mal ganz weit vorn, dann entwickelt der einfach die gesundheitsverträglichsten Tattoo-Stoffe der Welt und wird groß rauskommen und dann kriegt Magnus Haier, unser Arzt und Medizinjournalist, selbstverständlich...
Ein 2-auf-1-Tattoo.
Ein gratis 2-auf-1-Tattoo, hoffe ich jedenfalls. Dankeschön.
Vielen Dank, Haier.
2-auf-1.
Es gibt manche Menschen, die haben so viel zu bieten, sind zum Beispiel Kunstexperten, Biologen und dann auch noch Weltreisende und dann ab und zu auch noch bei 2-auf-1 als Experten zu Gast, wie zum Beispiel Frank Petzke. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Du bist gerade zurückgekommen aus Afrika und wir haben gedacht, du hast nur bunte Geschichten zu erzählen, ist aber nicht ganz so.
Ist nicht ganz so. Also ich hatte tatsächlich noch die Vorstellung, dass Afrika, obwohl ich es kenne, in vielen Bereichen so ist wie Fschoen. Das ist eine wunderschöne blaue Stadt in Marokko, die empfehle ich jedem. Also im Riffgebirge, selbst die Treppen, die hunderte Jahre alt sind, sind blau angestrichen. Und nun denkt man ja, so geht es weiter. Und ich bin nach Dakar gereist, Paris, Dakar, jeder kennt es. Und ich dachte im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, war ich in Dakar mit Doppel-K, die Hauptstadt von Bangladesch. Und ich dachte, diese Tristesse und diese Grauheit kann man nicht überbieten. Aber Dakar hat es geschafft. Dakar, Hauptstadt von Senegal. Angeblich vor 20 Jahren eine der schönsten Städte der Welt. Mediterraner Charme, sagten alle, bunt, Treiben auf der Straße, alle waren hoffnungslos. Und was bietet sich einem jetzt? Es ist eine graue, graue Betonwüste. Das heißt, wenn man von außerhalb vom Meer kommend mit der Fähre oder mit einem Boot kommt, dann sieht man eine wahnsinnige Silhouette, eine Skyline, aber alle Häuser sind grau, grauer Beton, Zement und es gibt praktisch kaum Farbtüpfer. Es gibt auch kaum noch alte Kolonialgebäude, die natürlich angestrichen sind, im dezenten Rosa, möchte man sagen.
Wie ist es dazu gekommen, Frank? Ist jetzt der Bauhausstil und Beton frisch dahin gekommen, oder?
Also ein Mensch, den wir dort trafen, der lange schon dort lebte, ein Schweizer, erzählte mir, dass es wohl einen Farberlass gab von Herrn Wade oder Wade. Das ist der 92-jährige Präsident ehemals, der jetzt abgewählt wurde. Und der hat wohl erlassen, dass es keine grellen Farben, keine Eigenkomposition geben darf. Und vielleicht ist es auch eine Frage des Geldes. Also ich meine, Zement, das ist wohl die einzige Industrie, die floriert im Senegal. Und das ganze Land ist zu zementiert, betoniert. Das heißt, jedes kleine Grundstück hat eine riesige Mauer ringsherum als Schutz. Aber alles ist eben grau. Es gibt keine Farben.
Und du bist schon sicher, dass sie dich nicht nach Halle an der Saale verschifft haben und dich irgendwie, du kennst dich ja aus, aber wer weiß, ja?
Ja, also, wenn man da vom Wasser aus, von der Saale aus. Ja, ja, das ist ja traurig ein bisschen, aber eigentlich heißt es doch immer, Afrika ist der farbenfrohe Kontinent.
Das betrifft aber nicht die Städte oder nicht die Betonbauten, das betrifft eher die Menschen. Und in diesem Falle, da kommen wir vielleicht später dazu, oder machen wir das jetzt sozusagen im Anschluss?
Ja, ich würde sagen, wir spielen eine Musik und dann sprechen wir über die farbenfrohen Menschen, wenn wir das Graue erstmal verdaut haben.
Und da muss ich aber schon für die Zuhörer, es betrifft hauptsächlich die Frauen. Das heißt, die Buntheit in Afrika wird durch die Frauen gestaltet.
2-1.
Frank Petzke ist bei uns im Studio. Er ist Weltreisender und gerade zurück aus Afrika. Mit ihm haben wir gerade schon über Dakar gesprochen, die in seinen Augen hässlichste und grauste und tristeste Stadt der Welt. Egal, ob mit einem K oder Doppel-K geschrieben, ganz egal, wo Sie hinfahren. Das fahren Sie nicht hin. Das ist ein guter Grund, auf der Rallye umzudrehen,
das
oder?
Das stimmt ja gar nicht. Er hat auch gesagt, dass die Frauen zumindest da unheimlich viel Farbe ins Spiel bringen.
Nein, er muss ja.
Kann es denn die Tristesse der Stadt dann kompensieren, Frank?
Also die Tristesse der Stadt kann es nicht kompensieren, aber andere Orte, wo man hinfahren kann. Aber Sven hat ja gerade gesagt, das Ende der Rallye Paris-Dakar. Das Ende der Rallye Paris-Dakar war Lac Ross, also der rosa See, etwa 30 Kilometer vor Dakar. Und der ist tatsächlich farbenfroh, je nachdem, wie die Sonne drauf steht. Und das war das Ende gewesen der Rallye, also ein wunderbarer Ort. Aber jetzt zu den Farben. Also wenn man jetzt diesen Kontrast sucht und man hat also so eine hässliche Stadt oder man fährt durchs Land und sieht überall graue Mauern, selbst diese wunderschönen Mango, Bäume und Baobabs, wenn es Privatgelände ist, sind eingemauert von Zement, keine Farbe drauf. Und dann kommt man an die Küste und man trifft das Bunteste, was es weltweit gibt. Also das trifft man noch nicht mal in Asien oder in Südamerika, auch da gibt es ja bunte Geschichten. Aber man hat zum Beispiel die Heimkehr der Fischer. Die kommen mit ihren Pirogen oder Piroggen. Beide Schreibweisen sind richtig, weil du mich letztens auf Essen angesprochen hattest.
Also, ja, na, ich kenne das, ich bin ja öfters in Polen, da kann man nicht auf Pirogen ankommen, da kann man höchstens Pirogen essen.
Das ist richtig. Also man kann es wahlweise mit einem G oder Doppel-G schreiben, beides stimmt. Und diese Pirogen sind eigentlich im traditionellen Sinne Einbäume, also Fischerboote bis zu 20 Meter Länge. Und die sind vom buntesten. Die sind angemalt wie buntes kleines Spielzeug. Und die kommen dann zu Hunderten an den Strand, bringen also ihren Fisch. Also es ist eine sehr fischreiche Gegend. Ja. Ich glaube, die Japaner sind noch nicht da mit ihren langen, 10 Kilometer langen Netzen. Also die bringen wahnsinnig viel Fisch. Und wer wartet am Strand? Am Strand warten Frauen, die dann den Fisch übernehmen, verkaufen, Fischverkäuferinnen. Und diese Frauen sehen aus, als ob sie zu einer Hochzeit gehen. Sie tragen traditionelle Kleidung, also auch auf allen Märkten sind diese Frauen gekleidet, als ob sie zu einer Hochzeit gehen. Es ist ja ein kulturelles Ereignis, auf dem Markt zu sein und sich dann sozusagen
sehen und gesehen werden.
Und es ist vollkommen egal, ob sie von den 3 Kilo, was tragen sie? Sie tragen also diesen Grand Boubou. Das ist also wie so ein Kaftan, das heißt also ein viereckiges Tuch mit einem Loch. Und das ist dann in 1000 Farben und gestärkt und mit Seide und Stickereien. Dazu gibt es passend das Kopftuch. Darunter trägt man einen farbigen Wickelrock bis unten hin. Die Männer in der Regel sind europäisch gekleidet, die Frauen. Und diese Buntheit, und davon haben die Hunderte. Und man muss sich vorstellen, dass wir ja sowieso Khaki-Farben, Uni-Farben, man hat ja Funktionswäsche, die auch nicht
farbenfrohes, ja, also wir sehen dann richtig aus, so wie die Letzten, und dann plötzlich diese Frauen, die Hände im Fisch, Gold noch an den Händen und die Hände im Fisch, und es ist so ein Bild, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das natürlich entschädigt für die Tristesse, die man in großen Städten anfasst. Bei der Gelegenheit muss ich nochmal sagen, man kann ja Farben auch immer sehen, aber mein Farblehrer Dr. Ulrich Gauger, der hat mir mal gelernt, dass man auch Farben sehen kann, werden auch keine Farben da sein.
Vielleicht beherrschen das ja die Architekten in Dakar. Deswegen
vielleicht
so Farben. Jetzt, du hast gerade eben gesagt, die Männer sind europäisch gekleidet. Warum? Also ich habe auch da im Kopf immer Afrikaner, dass die auch solche Gewänder tragen in bunt. Sieht ja auch toll aus.
Und war ja auch funktionell oder ist ja funktionell bei dem
Dakar. Günstiger vielleicht?
Ja, also wir haben in diesem Jahr festgestellt, dass afrikaweit ja diese Kleiderspenden aus Europa und Nordamerika ankommen.
Ja.
Man sieht Riesenberge von Sachen, die hier zum Beispiel bei Humana weggeschenkt wurden, und die werden dort verkauft. Also ich muss selber sagen, mir ist eine Reisehose kaputt gegangen und ich musste mir eine kaufen. Und ich musste fast 5 Euro zahlen für Sachen, die ich wahrscheinlich selber verschenkt habe. Die Hose kam mir sehr bekannt vor.
Gut, du musst ja 5 Euro für dich, nicht viel Geld als Europäer, der nach Afrika reist.
Richtig.
Aber für einen Afrikaner ist das doch ein Monat, weiß ich nicht, wie viel.
Ja, nicht ein Monatslohn. Also die verdienen schon, also immer so zwischen wenn sie Arbeit haben, zwischen 100 oder 300 Euro. Zumindest in Westafrika. Wenn sie keine Arbeit haben, natürlich dementsprechend weniger. Aber das sind Preise. Und wenn man sowieso über Preise redet, also jetzt auch farblich, ich weiß nicht, was Diesel für eine Farbe hat, aber in Westafrika bei diesen Einkommen kostet ein Liter Diesel auch 1,30 Euro.
Das schwarze Gold.
Das schwarze Gold.
Du hast aber gesagt, du hast noch einen guten Tipp bekommen, wie man in Afrika zu einem kleinen Vermögen kommt.
Genau, also man ist ja, wenn man länger in Indien oder länger in Afrika ist, dann wird man ja irgendwann zum kleinen Hasser. Und uns hat jemand erzählt, ist es denn möglich, als weißer Mann in Afrika ein kleines Vermögen zu machen? Und alle Beteiligten, die am Tisch saßen, sagen, das ist praktisch unmöglich. Diese Korruption, dieser Beschiss, das schaffen wir nicht. Doch, sagt er, das ist möglich. Man muss nur ein großes mitbringen.
Vielen Dank, Frank Petzke.
Ich danke auch.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.